Breitband, Medien und Meinungen.
Heute mit Christine Watti.
Hallo.
Was gibt's Neues?
Ich habe noch gleich ein schönes Geolocation-Thema mit dabei, aus dem Fundus der Netzthemen in dieser Woche mitgebracht und jetzt in diese Sendung hineingeworfen. Wer Facebook-Nutzer in den USA ist, kann ab jetzt seinen Freunden nicht mehr nur mitteilen, was er tut, sondern auch, wo er es tut. Facebook Places macht das möglich. In dieser Woche hat Facebook diesen bereits lang ersehnten und erwarteten Dienst endlich gestartet.
Wir kennen alle Foursquare und Govalla. Wie funktioniert Places?
Genauso. Also wie auch jegliche andere Geolocation-App plus die Verknüpfung mit dem Facebook-Markierungsprinzip. Das heißt, bin ich an einem Ort eingecheckt, beispielsweise hier im Funkhaus, könnte ich dich auch gleich verknüpfen, sofern du auch mein Freund bist und bei Places angemeldet bist. Dein Aufenthaltsort ist somit gleich ebenfalls offenbar. Das ist natürlich alles total super für die Community, wie Facebook in seiner groß angelegten Werbung verspricht.
Und wie sind die Reaktionen?
Also erstmal, dass es Facebook mit Places rausrückt, war eh allen klar. Facebook hat vor kurzem den Check-in-Service Hot Potato gekauft, also wussten alle schon, okay, die haben was in dieser Richtung vor. Die Konkurrenz müsste erbost sein. Foursquare hat aber zum Beispiel gerade nochmal Rekord-Anmelderzahlen erleben dürfen. Offenbar wollten ganz viele erstmal über Foursquare gucken, wie dieses Geolocation-Ding überhaupt funktioniert. Und ansonsten sagen natürlich alle wieder das, was man immer sagt, wenn es um Facebook geht. Jetzt bitte wieder auf die Privatsphäre-Einstellungen ein Augenmerk legen. PCWorld.com schreibt sehr passend, jedes Mal, wenn Facebook ein neues Feature einführt, ist das Katz-und-Maus-Spiel wieder eröffnet, das Facebook immer mit seinen Mitgliedern spielt, weil ein neues Leck in Sachen Schutz der privaten Daten geöffnet wird, das der User dann eben selber wieder schließen muss. Also das ist so der große Tenor, passt auf, wenn ihr bei Facebook Places dabei seid, was ihr jetzt an Daten raushaut, ohne vielleicht vorher die Einstellungen ordnungsgemäß konfiguriert zu haben.
Gibt's ja aber auch erst in den USA und noch nicht in Deutschland.
Richtig.
Was gibt's noch?
Es gibt noch einen großen Artikel auf Wired, dem angesehenen US-amerikanischen Internetmagazin, der gerade so durch die Netzwelt getobt ist. Ein Artikel verfasst vom Chefredakteur Chris Anderson und dem Journalisten Michael Wolff. Die These, die sich auch gleich in der Überschrift findet, lautet »The Web is dead, long live the Internet«. Meint, das Web, wie wir es eigentlich mal kennengelernt haben, abruf- und erreichbar über unsere Browser, ist tot und wir lassen uns nur noch mit Hilfe von Anwendungen von Apps durch das Internet führen. Beispielhaft dargestellt, damit es nicht so abstrakt ist, so macht das der Artikel auch. Morgens werden Mails erstmal übers iPad gecheckt, das ist App Nummer 1, dann lesen wir Facebook, Twitter, dann kommunizieren wir über Skype. Also lauter Apps, am Abend gehen wir ins Bett, haben einen Tag im Internet verbracht, aber eben nicht im Web. It's less about browsing, more about getting, so die Schlussfolgerung.
Auch da gab es ja viele Blogger, die da in die Tasten gegriffen haben. Was schreiben die?
TechCrunch sagt, zählt man den Browser noch nicht an, die Zeiten des Browsers sind noch nicht vorbei, um das mal technisch zu bewerten. Frédéric Ladinois vom Netcast Geek Week schaut auf die Metaebene, findet den Artikel gut und weist auf die große Frage hin, die eigentlich dahinter steht.
Die Diskussion ist schon sehr interessant, denn es geht wieder drauf zurück, was wollen wir? Wollen wir das offene Web oder wollen wir ein Web, das durch Applikationen betrachtet wird? Und irgendjemand hat natürlich Interesse daran, diese Applikationen zu verkaufen. Und dann gibt's Probleme wie bei Apple, wenn es um Zensur geht. Also ist schon sehr interessant, ich glaube, vom Thema her, wie wird unsere Benutzung des Internets in den nächsten Jahren aussehen?
Ja, das war Frédéric Ladinois, nachzuhören in Gänze auf geek-week.de. Also dieser Artikel dreht sich um die Zukunft des Internet und die Fragen, die der Artikel auf Wired zwischen den Zeilen aufwirft, sind natürlich die, die schon lange im Raum stehen. Inwieweit kann man mit proprietären Systemen leben? Wie viel Macht darf ein privatwirtschaftliches Unternehmen haben? Wer kontrolliert den Content? Und wie geht man um mit diesen ja Angriffen auf das offene Web? Ein interessanter Artikel auf Wired also, aber Carter Info bringt es, glaube ich, auf den Punkt, der ganz große neue Thesenwurf ist Anderson und Wolff hier nicht gelungen, trotzdem auf jeden Fall lesenswert.
Gerade kommt ja hier über Reuters die Meldung, dass Julian Assange, also der Kopf von WikiLeaks in Schweden, angeklagt wurde wegen Vergewaltigung. Was weiß man dazu schon?
Ja, ich habe es über die Nachrichtenagentur AFP erfahren. Also er ist tatsächlich wird verdächtigt, eine Vergewaltigung begangen zu haben in Schweden. Außerdem gibt es sogar noch eine zweite Anschuldigung. Er soll, so eine schwedische Zeitung, eine weitere Frau auch angegriffen haben. Eine Kollegin von Julian Assange, die hat dazu gesagt, er habe davon heute in der Zeitung erfahren, wusste nichts davon und es stünden mit Sicherheit mächtige Organisationen dahinter, die in erster Linie nicht Assange, sondern vor allem WikiLeaks schaden wollten. Und diese Kollegin sagte ebenfalls, laut einer schwedischen Zeitung, Assange sei noch in Schweden und würde sich auch bald der Polizei stellen. Also das ist das, was im Moment über die Ticker reingekommen ist.
An Feinden mangelt es WikiLeaks ja bekanntlich nicht, ohne jetzt hier in Verschwörungstheorien abzugleiten. Die Geschichte wird uns sicherlich erhalten bleiben. Vielen Dank, Christiane. Und damit war es das für den Meldung und Meinung.